einer den Verkehr. Ich bin der Wurstfach, da der Wurstfach, da der Wurstfachverkäuferin. Da die Wurst ist, ja die Wurst ist, ja die Wurst ist mein Lebenssinn. Guten Tag, ihr von der Salami, 100 Gramm.
Moment mal, jetzt war aber ich erst dran.
Bei mir an der Theke ist immer was los.
Ich nehm von der da vorne und zwar so groß.
Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst ist. Ja, die Wurst ist mein Lebenssinn.
Ja, ich kann gar nicht aufhören zuzuhören. Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da. Der Pitti ist heute nicht allein. Was lange währt, wird endlich gut. Ich habe es schon ein paar Mal angekündigt. Jetzt sind sie endlich da. Die Sandners Boom sind da. Sehr gut. Der Leopold und der Johannes Sandner sind da. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Leute.
Servus. Servus. Ein Grüße. Wir freuen uns, dass wir da sind.
Ja, also für alle, die vielleicht dann doch nicht aus unserer kleinen Stadt sind, Leopold und Johannes Sandner sind Teile einer Institution in Selb, nämlich einer Metzgerei. Und wie lang seid denn ihr in dieser Metzgerei schon dabei, sagen wir es mal so?
Ja, also ich bin seit 2017 fest dabei, wobei man natürlich sagen muss, dass man in so einem Familienbetrieb ja auch reinwächst, ja, und natürlich im Kindesalter schon dann mit den Großeltern und mit der Mama immer im Betrieb war, und aber so richtig fest und nach der Schule dann dabei ab 2017 bei mir.
Genau, Johannes? Und bei mir war es 2019, 2020 dann soweit, weil ich erstmal 3 Jahre weg war und dann trotzdem wieder in die Heimat verschlagen hat und dann direkt wieder heim in die Metzgerei und dann waren wir wieder da, wo wir hergekommen sind.
Ja, heim in die Metzgerei, das muss man jetzt wirklich sagen. Also das Thema ist heute Fleisch in Songs, aber wir werden euch ganz viel über diese Institution und überhaupt das Handwerk auch des Fleischherstellens oder Wurstherstellens reden. Es hat ja bei euch eine Riesentradition. Seit wann gibt's diese Metzgerei?
Ja, bei uns die Tradition tatsächlich, das ist das, was wir uns auch immer draufschreiben, seit 1669.
Das heißt, ja, das muss man jetzt trotzdem 1699, das ist ja also unglaublich.
Über
ja.
350 Jahre.
Ja.
Und da sind wir anscheinend stolz drauf, ne, weil das einfach Zeit ist über die Generationen und immer am selben Standort, also immer in Selb auch. Das ist natürlich auch was, wo man einfach dran festhält, ne, und wo man, ja, wo man sagt, das ist geil, ne, das macht Spaß.
Ja.
Und wir sind jetzt die 13. Generation in dem Betrieb.
Unglaublich, die 13. Generation. Ja, also Hammer. Und das, da gibt es natürlich heute ganz viel zu erzählen. Also es wird heute, Leute, natürlich habe ich ein paar Songs dabei und die sind auch, glaube ich, ganz cool und so. Und die beschäftigen sich alle irgendwie mit Fleisch und Wurst und so weiter. Aber es soll natürlich hauptsächlich auch um diesen Beruf, um dieses Handwerk und auch vielleicht um diese, ja, das hat ja auch was ganz Kreatives, wenn es drauf ankommt, oder? Also ihr seid ja wahrscheinlich immer mal dabei, wieder was Neues zu kreieren, oder?
Ja, ein bestes Beispiel ist, wir haben vor 2 Wochen haben wir die Köpfe immer wieder zusammengesteckt und dann haben wir eine neue Bratwurst kreiert, die Hüttenbratwurst. Das geht dann immer so, dann probiert der eine was, dann sage ich, jo, kannst du mir da helfen? Weil dann haben wir den Speck ausgelassen und die Röstzwiebeln und dann haben wir das wegen vermischt und gemacht und dann ist dann irgendwann ein neues Produkt entstanden und jetzt dann haben wir das 2 Wochen nicht gehabt und dann geht es schon im Laden los, ah, wann können wir das wieder haben, wann können wir das wieder machen. Also da ist Kreativität schon immer da und vor allem auch in der Küche. Ne?
Genau, ja, und man kann sich ausleben, man kriegt das direkte Feedback, die Kunden kommen und sagen, ja, warum gibt es das die Woche nicht und schaut es aus, es war so geil, wir brauchen es jede Woche. Naja, und das sind die Themen, wo man sagen kann, ja, da kann man auch was probieren, sieht es, wie ist das Feedback, wie kommt sowas an. Ja. Das ist wirklich 1:1 Feedback. Also gerade unsere Damen an der Theke, die kriegen das 1:1 und sagen, ja, richtig geil, wollen wir wieder weiter so, genauso machen. So stellen wir uns das vor.
Genau, ja, das glaube ich. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Zeit lang in Portugal gelebt und da haben wir auf so einem Dorf gelebt und das war Wahnsinn, da gab es eine Dorfmetzgerei und die Typen haben tatsächlich auf ihrer Schürze Kahnarte gehabt, also tatsächlich die Kunst des Fleischmachens und das waren auch wirklich, die haben das zelebriert, das war Wahnsinn. Ja, also ich fand das faszinierend, wie die mit dem Fleisch umgegangen sind. Du hast wirklich gemerkt, die haben es geliebt und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, man muss es wirklich mögen, oder? Also jetzt das rein als irgendwas Maschinelles oder was zu sehen, dann funktioniert es, glaube ich, nicht, oder?
Ja, ich glaube, da rutscht man schnell in die ja, in die Industrieschiene vielleicht irgendwo ab. Also wir leben das Handwerk und
ja,
ja, und irgendwann, man steckt die Mitarbeiter an, man steckt sich dann gegenseitig an, dann steckt dich der Mitarbeiter wieder mit einer Idee an und gegenseitig und dann belebt man sich und davon lebt dann der ganze Betrieb, weil jeder einfach sagt, boah, das ist der Weg, den wollen wir gehen, da wollen wir hin. Und dann trägt man das als große Ganze immer voran und das halt auch über 350 Jahre lang.
Ja, also unglaublich 350 Jahre. Gibt es auch mal, dass Kunden sagen, könnt ihr mal bei der Wurst noch ein bisschen hier, da noch ein bisschen was dran machen oder irgend sowas? Gibt es so Wünsche, dass man, also ich meine, die meisten, wir haben ja eh eine Vielfalt in Deutschland, die unglaublich ist. Ich glaube, so groß wie sonst nirgendwo. Ja, also das kann ich jetzt auch nochmal sagen, wo ich da in Portugal, da gab es halt irgendwie, ich sage mal, maximal 10 verschiedene Wurstsorten oder so. Wie viel haben wir jetzt bei euch so?
Boah, also um das nochmal abzurufen, also vor allem gerade in Bayern, ne, da ist es nochmal extremer und in Oberfranken, wie viele Wurstsorten haben wir? Über 250 Sorten.
Ja, genau. Also mit 10 kommst du nicht weit.
Nee, da kommst du nicht weit. Ja, und es gibt halt immer Produkte, die sich dann vom anderen Produkt wieder abwandeln. Also eine Bratwurst, die klassische selber Bratwurst,
ja,
wird dann die Grundrezeptur hergenommen und dann wird verfeinert, dann gibt es eine grobe, dann gibt es das.
Ja.
Und hast auf einmal aus dem Grundprodukt hast auf einmal 7, 8 verschiedene Geschichten wieder. Ne?
Genau. Und das ist ja gerade das Tolle. Und da gibt es eben ja alles Mögliche, was man so ausprobiert, was sich etabliert. Es gibt sicherlich auch Sachen, wo man sagt, ja, die sind wir jetzt gerade ein bisschen in Mode. Mir fallen immer klassisch die Mozzarella-Bratwurst ein, die, glaube ich, irgendwann aus der Mode sein werden, denke ich, oder?
Ja, das merkt man jetzt schon. Ne? Und das ist gerade, wenn es dann irgendwie solche neuen Bratwurst magst, wie diese Hüttenbratwurst oder was bei uns so gut funktioniert, ist die Gourmet-Bratwurst, die ist mit Schinken, Käse und Spinat. Du musst halt immer ein bisschen was Neues machen.
Ja.
Du musst das Rad nicht neu erfinden, aber immer ein bisschen am Ball bleiben, wieder was Neues probieren. Nicht immer, dass es dasselbe ist. Ne? Immer Tomate, ja, Mozzarella, hast du irgendwann auch keine Lust mehr drauf. Ne?
Nö.
Wie du richtig sagst.
Wobei, also da bin ich Purist bei der Bratwurst. Ich mag ja ganz normale eigentlich.
Das ist bloß die Frage, mit oder ohne Senf?
Immer mit Senf. Ja? Esst ihr mit Senf oder ohne?
Ja, ich probiere immer ohne Senf und dann auf der Semmel mache ich ein bisschen Senf drauf.
Ja, also wie gesagt, wir essen eigentlich jede Woche mindestens einmal die Bratwurst.
Ja, das langt bei mir nicht.
Ja, blind, Augen zu, reinbeißen und dann weißt du genau, das ist, das passt.
Ja.
Du merkst jede minimale Abweichung, du weißt genau, okay, du bist auf dem richtigen Weg, und aber Senf darf schon dazu.
Schon. Was ich auch wirklich wahnsinnig interessant finde, die Sachen müssen ja bei euch, ihr müsst ja immer versuchen, dass die gleich schmecken. Das müsst ihr euch da wirklich aufs Gramm genau immer an die Rezeptur dann halten? Oder wie läuft das? Also mir ist das schon wieder, ich koche ja gern oder so, aber schmecken Sachen echt immer ein bisschen anders. Das kannst du aber wahrscheinlich in eurem Job gar nicht leisten. Ne?
Ja. Also bei den Rezepturen ist es so, dass du im Gewürzbereich, das ist alles ganz genau, das heißt, da wiegen wir grammweise ab.
Mhm.
In der Fleischzusammensetzung ist es so, dass wir kiloweise abwiegen. Da ist natürlich das Grundprodukt Fleisch nie immer 100% dasselbe. Und da kommt ja, natürlich, und das ist dann das Handwerk. Da kommt das Handwerk dann rein, dass du dann als Metzger siehst, okay, das ist mal ein fetteres Stück, das ist ein mageres Stück. Und da muss ich ein bisschen weniger nehmen und da ein bisschen mehr, dass das Endprodukt mit den Gewürzen wieder so passt, wie es immer ist.
Ja,
genau. Aber grundsätzlich, ja, um zu den Gewürzen zu kommen, da ist wirklich so, halbe Grammweise schmeckst du den Unterschied.
Sure. Also
bei den Bratwürsten, wir beide merken das, wenn ein halbes Gramm irgendwo nicht passt, schmeckst du. Weil mir das, wenn du das jede Woche isst, wenn du dein ganzes Leben damit aufwächst.
Ja.
Also das ist dann, wo du sagst, hey, boah, könnte sein, dass vielleicht irgendwas anders war.
Ja, ist klar. Okay. Ja, sehr schön. Also ihr seht, Leute, das wird heute mega interessant, das Ganze. Natürlich machen wir ein bisschen Musik. Ich fange an mit einem Oldschool Rock'n'Roll Ding, das wirklich sehr schön ist. Jerry Lee Lewis, vor relativ kurzem gestorben, einer der ersten großen Rock'n'Roller überhaupt. Und der hat einen Song gemacht, gehen heute alle um Fleisch und Wurst, wie gesagt. Der Song heißt Meat Man, Jerry Lee Lewis. Sehr, sehr geil. Natürlich hier am Klavier eine Macht. I'm the meat man. I got jaws like a bear trap, deep like a razor and a mid-deck tongue with a sensitive taste. I was born in Texas, the land of beef, but never cared much of greens joining the hell like meat. I'm a meat man. Oh, I'm the meat man. Woo! I'm the meat man. Oh, I'm the meat man. I
Georgia ain't the birth of a Georgia peach. Well, I plucked a chicken in Memphis, mama, I still got feathers in my teeth. Hey, I found a folk in Huntsville from a fine Alabama hog. Hey, the charcoal steak in Dallas fed the bone to a Louisiana dog. I'm a meat man. All of them eat man.
Ja, der Jerry Lee Lewis wurde früher als der Killer bezeichnet und der hat keine Menschen umgebracht, sondern der hat die Klaviere kaputt gemacht, weil der drauf rumkaut hat mit allen Extremitäten, mit den Füßen hat er gespielt, mit seinen Stiefeln, mit seinem Hintern hat er gespielt, alles, also mega. Und das ist schon geil, ne? Hört man es da? Ja. Ja. I'm the Meat Man. Ihr seid auch die Meat Man irgendwie. Warum wird man Metzger? Bei euch ist es ja Tradition, aber überhaupt. Also ich meine, es wird euch ja keiner gezwungen haben. Ihr werdet euch ja trotzdem, bei dir weiß ich es auch, Johannes, du hast ja erst Koch gelernt und so. Warum entscheidet man sich dazu, diesen Beruf zu ergreifen?
Ja, also bei mir war es so, klar, erstmal Kochausbildung war von der Grundsache her eigentlich klar bei mir. Also ich wusste schon immer, ja, ich will Koch werden. Dann ging mein Weg auch immer, ja, das durch das Qualitätsbewusstsein von zu Hause natürlich, ja, war der Weg ganz klar, okay, wo sind die besten Küchen Deutschlands, wo sind die besten Hotels Deutschlands. Dann war ich da 3 Jahre lang am Tegernsee in einem der besten Hotels Europas. Ja, und dann, ja, man fuchst sich da rein, man will was Neues lernen. Und das war eine große Herausforderung und auch eine Aufgabe, aber die war unglaublich gut, jetzt im Nachhinein, was ich da so ja, sagen kann. Und mit der Zeit ist es dann aber einfach, wo man sagt, okay, wo geht man denn die Schritte weiter? Als junger Mensch macht man sich ja trotzdem Gedanken, mache ich das bis an mein Lebensende? Wird mich das erfüllen? Wird es das sein, was ich machen will? Und dann war natürlich parallel zu Hause zu sehen, okay, der Bruder entscheidet sich dann auch auf den Weg in die Metzgerei. Das hat sich schon so leicht angedeutet. Und dann war das für mich ja auch irgendwo das Thema, wo ich sage, okay, cool, ich glaube, ich will es auch probieren. Ich will auch nach Hause eine neue Herausforderung, den Betrieb weiter am Laufen zu erhalten. Man wächst damit auf. Ja, und dann war das eigentlich ganz klar, da auch noch die Ausbildung dran zu hängen und dann da voll fit einsteigen zu können.
Mhm. Leopold, wie war es bei dir?
Bei mir war es die Bratwurst tatsächlich, da muss ich wieder drauf zurückkommen.
Es geht alles zurück auf
die Bratwurst. Alles auf die Bratwurst. Ich habe damals, da war ich 13 oder 12 und dann ging es so am Wochenende los, okay, ich wollte mal wegen so ein bisschen Ferienjobmäßig was machen. Ja, und dann haben wir den Bratwurststand in der Schillerstraße installiert und da habe ich dann Samstag angefangen. Und das war so ein bisschen was, wo die Mama immer gesagt hat, da kannst du dich wegen verwirklichen, da kannst du dein Zeug machen und hat sofort das Vertrauen und konnte selber auch schon natürlich jetzt keine großen Entscheidungen, aber so kleine Sachen machen. Und das hat mir so gefallen, dass man da selber ein bisschen was machen kann und sich da verwirklichen kann. Und so habe ich den Weg tatsächlich in die Metzgerei gefunden. Und auf diese Eingangsfrage, also bei uns war das nie so, dass von daheim aus gesagt, ihr müsst in die Metzgerei. Ne? Also ganz im Gegenteil, es war, ihr macht eure Schule, ihr macht das und jeder, der seinen Weg geht, da begleiten wir euch, aber es ist nicht das, dass ihr die Metzgerei müsst. Ja, und das hat uns auch, glaube ich, sehr viel geholfen im Nachhinein, ohne diesen Druck das machen zu können.
Das glaube ich, ja. Ja. Also toll, aber dann doch toll, dass es also weitergeht. Ich meine, ich glaube, schlimm wäre es dann schon, wenn man nach 350 Jahren sagen müsste, das war es jetzt irgendwie mit der Tradition. Ja. Ne, das ist ja auch klar. Ja, sehr schön. Jetzt seid ihr aber beide schon relativ jung, aber trotzdem Leiter von so einem relativ großen Unternehmen. Also ihr habt ja hier wie 45 Leute, die für euch arbeiten. Also schon eine große Verantwortung auch. Und ja, ihr seid da vorn dran in dem Laden. Also ein Haufen Verantwortung auch. Aber ist okay für euch, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also in einer gewissen Art und Weise ist es ein Druck und eine Verantwortung. Das ist ganz normal, wenn man damit umgehen kann, will und ja irgendwann auch muss. Man wächst da rein und ja, ist eine Herausforderung, die man annehmen will. Wir haben uns der gestellt, wir nehmen die gern an. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, okay, was braucht man, um eine Herausforderung ja, annehmen zu können? Welche Mittel braucht man? Ja. Das war einfach der Weg, wo wir uns entschieden haben und gesagt, wir sind so jung, wir müssen vor allem in den Menschen investieren, also in unsere Mitarbeiter, in uns. Und haben gesagt, okay, was können wir da tun, dass wir auch so Unternehmen wirklich ja, auch modern führen können? Weil ja. Ich meine, natürlich 350 Jahre lang, das hat sich entwickelt, Führungstypen haben sich entwickelt, die ja. ganzen Menschen haben sich entwickelt. Wir haben Mitarbeiter, die sind 40, 45 Jahre bei uns. Und die natürlich auf diese neue Reise mitzunehmen, die zu begeistern, da gehört einiges dazu.
Das glaube ich schon, ja. Gerade wenn die schon mal hier länger ja. Dort arbeiten als ihr allzeit. Ne?
Und die kennen uns natürlich im Kinderwagen. Ne? Also, aber das ist auch das Schöne, irgendwie, was wieder so ausmacht, ne? Weil da hast du eine ganz andere Beziehung. Ne? Das, ja. Das macht es aus. Und dann haben wir ja den großen Vorteil, dass die Mama natürlich uns in der Firma genau. immer noch mit Rat und Tat zur Seite ne? steht ja. und in ganz vielen Sachen Rücken einfach frei hält. Und auch die Generation, die jetzt gerade nachkommt, die da mit uns natürlich auch Tempo machen, auch die sind da voll dabei und das macht es natürlich am Ende des Tages auch aus.
Schon. Okay, also doch einiges. Also ihr seid 24 und 26, ne?
Genau, ja.
Ah, okay, und wie lange seid ihr schon Chefs? Oder Chefs, ja, oder ja, nennt man das, wie nennt ihr euch Geschäftsführer? CEOs oder?
Aber uns ist es eher Jo und Leo in der Firma. Okay, okay. Also da sind wir flache Hierarchie.
Ja, okay.
Das ist so nett.
Ja, schau, aber trotzdem, irgendjemand muss ja da vorne dran stehen. Das geht ja nicht. Ja. Wie lange macht er das dann schon?
Also rein am Papier ist es immer noch die Mama.
Ja.
Und okay. seit wann so die Verantwortung so bei uns ist, also die letzten 2-3 Jahre, würde ich okay. sagen, hat sich so rauskristallisiert.
Ja gut, aber da warst du 22 dann. Ne?
Genau.
Okay. Ja, stark. Gut, jetzt machen wir den nächsten Song von Meatloaf. Leute, Achtung, Rätselfrage, die kommt natürlich später, aber die Rätselfrage ist heute zu Meatloaf. Ich hatte, glaube ich, zu ihm schon mal eine, aber mir ist noch was anderes dazu eingefallen. Meatloaf hat keinen Song über Fleisch gemacht, aber er heißt halt leider auch so, ja, oder das ist natürlich sein Künstlername. Meatloaf ist ein Hackbraten oder ja, Fleischklops oder ähnliches und er hat natürlich schon tolle Songs gemacht, das muss man einfach sagen. Und von dem Album, von dem ich sagen muss, das ist schon wirklich ein Klassiker, nämlich Bad Out of Hell, kommt der Song, den ich auch sehr, sehr gern mag und der heißt All Wrapped Up With No Place To Go. Bisschen Saxophon, kann nie was schaden. Ganz interessant an dem Album ist auch, dass zum Beispiel der Schlagzeug gespielt wird von Max Weinberg, das ist der Schlagzeuger von Bruce Springsteen und der E Street Band, und der Roy Bittan spielt Klavier. Das war tatsächlich so, die waren in der Band vom Springsteen zu der Zeit schon und die haben kein Geld verdient. Ja? Und die wollten aber beim Springsteen bleiben, weil sie gewusst haben, mit dem geht irgendwann was. Und dann hat er irgendwann gesagt, ey, schau doch mal, dass er irgendwelche Aufträge annimmt, damit ihr ein bisschen Kohle kriegt. Und dann haben sie dieses Album mit eingespielt. Und das merkt man auch, dass der Sound halt einfach richtig geil ist. Ja? Und hat ihnen so ein bisschen über die Runden geholfen. All wrapped up with no place to go. Meatloaf, Bad Out of Hell, das sind natürlich unsterbliche Sachen drauf. You took the words right out of my mouth. Und Paradise by the Dashboard Light und Bad Out of Hell auch. Und der hat dann später seine Karriere, ja, ging immer wieder da drauf zurück. Aber das ist dann schon das Meisterwerk, muss man sagen. Ja, ja, nochmal kurz rein. Schon gut, ne?
Ja.
So, okay, ja, ihr könnt euch das ja immer länger anhören, weil ich die kompletten Songs auf meiner Spotify-Liste drauf habe, mit in voller Länge dann. Ja, jetzt ist diese Metzgerei besteht seit 1669 und da gab es natürlich auch Höhen und Tiefen. Wir sagen aber im Moment, obwohl das bei euch sicherlich gut läuft, aber es ist im Moment nicht die Hochzeit für Metzgereien. Warum?
Ja, grundsätzlich schwierig. Ich glaube, wir haben einen Gesellschaftswandel, das ist ganz klar. Also früher war es so, es wurde einfach Fleisch gegessen, es wurde Wurst gegessen, der typische Sonntagsbraten, den es so gab. Da wurde einfach klar, auch von den Arbeitern, die wir hier früher hatten, Fabriken, Rosenthal, die waren ganz klar, die Leute haben Wurst und Fleisch gebraucht und geliebt. Und das sieht man natürlich auch global oder gerade in Deutschland, dass sich hier die Strukturen einfach wandeln und der Weg dorthin geht, bewusster sich zu ernähren und dementsprechend auch auf eine gewisse Art und Weise auf bestimmte Lebensmittel, wo natürlich auch für manche die Wurst und das Fleisch drunter fällt, zu verzichten oder den Konsum etwas einzuschränken. Das ist ganz klar.
Aber es ist ja ein wahnsinniger Wandel. Also ich habe mit meinem Vater da schon oft drüber gesprochen. Es gab halt unglaublich viele Metzger vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren noch in Selb. Also über 20 haben wir mal gesagt, gell?
Ja, also wir haben noch Aufzeichnungen, das waren, ich habe jetzt keine genaue Jahreszahl, das waren über 27 Betriebe in Selb.
Ja, jetzt haben wir 4.
Genau.
Ja, also das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja. Also ich weiß bloß immer, wenn ich mit meinem Vater durch die Stadt gehe, der sagt immer, da war eine Metzgerei und da war eine Metzgerei. Und was er auch sagt, da war eine Kneipe und da war eine Kneipe. Das ist halt
alles. Ist auch nicht mehr so.
Ja, ja, also was natürlich auch irgendwo wo schade ist, ist klar. Aber was kann man machen, weil es läuft ja bei euch, was kann man machen, damit es läuft?
Ja, es sind so Themen, gerade in diesem Bereich, wo dieser Wandel jetzt stattfindet mit der Ernährung, dann war es für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind eine Metzgerei, wir setzen auf das Produkt Fleisch, ja. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir schauen, wo gibt's das beste Produkt, ja. Und da haben wir einfach auf Regionalität gesetzt und auf Nachhaltigkeit und haben einen Landwirt, mit dem arbeiten wir schon seit über 10 Jahren zusammen. Das ist die Familie Markstein in Gattendorf beispielsweise, die Strohschweine haben. Und in dem Fall ist es halt aber auch nicht einfach so ein Begriff Strohschwein, was jetzt mittlerweile schon fast inflationär ist, wo es überall zu lesen ist.
Erklär das mal genau, weil das ist ja immer, steht dann dort, du gehst irgendwo hin, da steht da normales Schwein, Strohschwein. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Strohschwein?
Genau, die Strohschweine stehen auf Stroh und nicht auf Spaltenboden. Das heißt, die ganz normale Schweinehaltung, die Schweinemast war früher immer auf Stroh, dann ist diese Spaltenbodenhaltung gekommen und jetzt ist man dann wieder zurückgekommen auf diese Strohhaltung, weil das für die Schweine, für die Gelenke und für das ganze Tierwohl einfach besser ist. Und unser Landwirt hat im letzten Jahr den Schweinestall komplett umgebaut zu einem Aktivstall, Freiluftstall, was nur noch mal ganz anderer Stellenwert ist. Ja, das heißt, der Stall ist offen, der Stall hat jetzt Kapazität von 1200 Tieren. Das klingt jetzt im ersten Moment, wenn man das so hört, natürlich viel. Die Kapazität, wenn man jetzt mal von den Richtlinien hingeht, was das Maximale wäre, dann könnte er da bis zu 4000 Tiere halten.
Okay.
Und das ist das, was
wir gesagt haben. Dürfte er auch.
Dürfte er auch.
Dürfte er
auch. Macht er aber nicht, weil das ist natürlich unser Qualitätsanspruch, auch mit ihm zusammen, der so entstanden ist, wo wir gesagt haben, wenn wir schon auf Fleisch konsumieren, dann müssen wir wissen, wo kommt's her, wie wird's gehalten. Und diese Gesamtheit, ja, das heißt, auch bei ihm ist es so, das Stroh, das er für die Tiere verwendet und auch die Nahrung wird alles selbst produziert in seiner Landwirtschaft und er hat somit diesen Kreislauf komplett bei sich und dann ist die Wertschöpfungskette natürlich bei uns auch viel, viel besser.
Mhm. Und das ist wichtig und das führt ja auch dann dazu, dass die Leute sagen, okay, da zahlen wir jetzt auch mal, wenn es darauf ankommt, ein bisschen mehr, was ja manchmal dann nicht einmal der Fall ist. Ja? Also es gibt ja auch Märkte, bei denen es genauso viel kostet oder vielleicht sogar noch mehr. Aber es hat halt oft den Ruf, du gehst zum Metzger, der ist am teuersten oder so. Ne? Ja. Ja, aber wie kann man damit umgehen? Also ich meine, ihr macht ja Werbung, ihr habt euren Banner und ihr habt spitzen, wunderschöne Werbeträger. aber was kann man machen, damit die Leute kapieren, wow, wir haben hier ein Fleisch von einem Hof, bei dem die Sachen okay laufen. Wie macht man das? Wie kommuniziert man das?
Ja, du brauchst die Kommunikation, die Transparenz und ich glaube, das ist das Wichtigste, klar, beim Thema Fleisch ist Transparenz ein ganz großes Thema, weil die Leute wissen wollen, wo kommt es her, wie kommt es bei euch an und was macht ihr damit? Und das ist genau das Thema, was wir machen. Also wir kommunizieren es über Marketingkampagnen, über Bildschirme in unseren Läden, über Besuchsmöglichkeiten vor Ort beim Landwirt.
Ach, das habt ihr auch schon gemacht?
Ja, also es gibt wirklich die Tag, sei es Tag der offenen Türen oder sei es extra Fahrten zum Landwirt, wo ich sagen kann, ich kann hinfahren, schau mir den Stall an. Super ist natürlich bei denen, die haben das Wirtshaus. Das heißt, die Leute können dann auch mal sehen und schmecken vor Ort, was ist denn wirklich der Unterschied.
Ah, okay. Also, ach, das habt ihr schon gemacht. Okay,
und,
ja.
Das ist ja in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen auch eine Art Aufklärungsarbeit, ja, die man da leisten muss, wo man offene, teilweise aber auch nur offene Türen einrennen darf und kann und sagen kann, schaut's her, das gibt's hier aus der Region. Also wir brauchen kein Biofleisch, das vielleicht aus der obersten Ecke Norddeutschlands, wenn überhaupt, zu uns runtergekarrt wird, sondern wir haben hier ein Qualitätsprodukt, das mindestens genauso gut ist und das ist 10, 15, 20 Kilometer weit weg.
Ja, und das ist ja, das ist zum Beispiel auch Wahnsinn, ja. Also, dass wir jetzt schon mittlerweile da drauf sind, dass überall dieses Bio-Label drauf sein sollte. Aber dann, wenn du sagst, ja genau, das kommt dann vielleicht aus, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern oder so, ist also 600 Kilometer hierher gefahren, dann weißt du ja, da ist ja schon was falsch, ja, statt, wie du sagst, 20 Kilometer, ja, da ist ja schon ein Riesenunterschied. Ja. Die Frage ist sowieso, das stelle ich mir auch oft, also man fährt ja auf der Autobahn und man fährt an so einem Tiertransport dabei. Warum sind die so nötig? Also wenn man jetzt sagt, ihr nehmt da den Hof, der nicht weit weg ist, weil die müssen die ja hier transportiert werden, aber die müssen ja nicht einmal lange Autobahn fahren oder so. Aber wenn ich da ein Nummernschild aus Nordrhein-Westfalen sehe, bei uns, dann weiß ich ja, das sind hunderte von Kilometern. Geht's gar nicht anders? Also kann man sich nicht, haben wir nicht genug Kapazität, um das regional durchzuziehen? Oder was ist der Grund? Warum holen wir Fleisch aus Gelsenkirchen?
Zumindest für die großen Betriebe nicht.
Ja.
Also alles, was über den Handwerksbereich hinausgeht, macht so eine große Menge, dass da der regionale Gedanke einfach weiter und größer gedacht werden muss.
Ja.
Der dann vielleicht auch gar kein regionaler Gedanke mehr ist, weil es einfach gar nicht geht. Und natürlich ist auch die Schlachthofsituation nicht mehr so, wie es früher war, dass jede Ortschaft und jede Stadt ihren eigenen Schlachthof hat. Auch das ist weniger geworden und da muss man auch dazu sagen, da sind wir natürlich hier im Landkreis Wunsiedel und Hof. Wir beispielsweise lassen den Hof unsere Tiere schlachten, da sind wir gesegnet, weil das einer der besten Schlachthöfe in Deutschland ist.
Okay, aber in Selb gibt es ja schon lange keinen mehr, ne?
Das ist ja schon, ja.
Das ist schon, ich denke, 15 Jahre.
So.
Auf jeden Fall her, aber... Ja, man kann das Thema kurz anschneiden, das ist auch wieder was, Transparenz, man kann darüber reden, das war früher so, und schlachten, und kann man das im Mund nehmen, man kann darüber sprechen, und das Beispiel ist, in Selb, das war ein Schlachttag in der Woche, das hat quasi ein Mitarbeiter einmal in der Woche getan, im Hof gibt es wirklich geschultes Personal, die regelmäßig Schulungen besuchen, wo drauf geschaut wird, da sind immer Veterinäre dabei, und dementsprechend ist genau das, was der Leo sagt, das sind Profis, und da geht es rein um das Tierwohl.
Ja.
Das ist der Vorgang des Schlachtens ist dort perfektioniert. Also da geht es wirklich den Tieren so gut, wie es nur überhaupt möglich ist. Und das merken wir auch an unserem Endprodukt. Also das geht los vom Transport, von wo die Tiere aufgezogen werden, in den Schlachthof und dort wieder weg. Da muss alles stimmen, da muss die ganze Kette funktionieren, dass dieses Qualitätsprodukt zum Schluss in der Theke landen kann und dann beim Kunden auf dem Teller.
Okay, gut. Jetzt wisst ihr, es ist ein Trend, vegetarisch zu sein, vegan zu sein, sich gesund zu ernähren, was ja an sich sehr gut sogar ist. Ja. Jetzt ist aber dieser Trend noch gar nicht so jung und es gibt eine Band, deswegen kommt es jetzt einmal, weil da müssen wir einmal drüber reden. The Smiths zum Beispiel, die ich schon oft hier gespielt habe, weil ich die ganz gern mag, und der Sänger von denen, also sie haben sie schon 1987 aufgelöst. Der Sänger von denen ist militanter Vegetarier und der hat auf dem letzten Album, vorletzten Album von The Smiths einen Song gemacht. Das ganze Album heißt sogar so: Meat is Murder. Fleisch ist Mord. Jetzt fängt das ist so vorgeplänkelt. So, wir hören mal kurz rein. braucht ein wenig, bis er singt. Ja? For no reason, also Tod ohne Grund, ja, diese schöne Kreatur muss sterben, damit wir was zu essen haben und so. Ich meine, klar ist da was dran. Ich weiß auch, dass dieses Vegetariersein gerade in England eigentlich eine längere Tradition hat. Also bei uns kommt es mir eher wie so ein wenig eine Modegeschichte vor, aber gerade also in England gibt es ganz viele Leute, die sehr gern Fleisch essen, aber es gibt auch eine längere Tradition von Leuten, die sagen, ich verzichte bewusst drauf. Wie ist es jetzt für euch? Merkt ihr das auch, dass das viel mehr angekommen ist bei uns in der Gesellschaft, dieses, ja, gesund ernähren, habt ihr schon gesagt, aber auch dieses Vegetarier sein.
Ja, absolut. Das merkt man auch am Einkaufsverhalten. Aber das ist auch wieder ein Punkt, der zu dem Thema, was ich zuvor gesagt habe, mit dem Strohschwein uns trotzdem wieder in die Karten spielt. Denn am Ende des Tages kommt das ja alles irgendwo her. Es gab so viele Skandale und Geschichten und dadurch ist ja sowas auch gewachsen und entstanden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sagen kann, dass man ja eine Alternative hat, ja. Und ob das jeden Tag Fleisch sein muss, ja, das muss man natürlich auch hinterfragen. Ja. Das muss es auch nicht sein, ja. Aber wenn ich dann Fleisch konsumiere, dann gehe ich zum Metzger und dann kaufe ich die Qualität ein, wo ja. Ich weiß, da passt es einfach. Und das ist der Weg, auf den wir gehen und dahinter stehen vor allem auch.
Genau, ja. So siehst du es auch, ne? Offensichtlich. Ja, aber ich weiß, also ich meine, ich mache das auch. Ich bin echt Fleischfresser. Ich liebe es einfach, ja. Und vor allem Wurst, ja. Ich esse das einfach wahnsinnig gern. Aber ich habe auch eine Zeit im Jahr, wo ich bewusst darauf verzichte, weil ich eigentlich denke, das muss ja auch mal sein. Ja, aber es ist schwierig. Also ich meine, wir kommen ja auch immer mit irgendwelchen, es gibt welche Empfehlungen der World Health Organization, der WHO und so, wo man dann sagt, das ist ja, sagen wir mal, zumindest in Bayern vollkommen unrealistisch. Ja, wo sind wir bei 300 Gramm, glaube ich, in der Woche Fleisch?
Irgendwie 70 Gramm am Tag, genau.
Ja.
Es gibt so einen Metzgerverband in Bayern, das ist so die Innung. Und der hat jetzt einen ganz coolen Vergleich gemacht, der hat so 2-Euro-Münze gemacht und hat dann ein Stück Fleisch daneben gelegt und hat das halt immer ein bisschen verdeutlicht, dass man sieht, wie wenig das dann überhaupt noch ist. Ne? Und ja, da kannst du nicht mal ein paar Bratwurst essen, ne, am Tag.
Nee, da kannst du nicht. Und dann ist ja, damit ist das schon durch, das Thema. Ne? Ja, das ist schon klar. Also ich meine, man will, klar, mag man Tiere, aber es ist ja trotzdem eine Tradition bei uns irgendwie, dass man mit aufwachsen ist. Was mir immer auffällt, wenn ich meine vegetarische Zeit habe, dass die vegetarischen Produkte für mich eigentlich schlechter werden. Ja, weil man versucht, den Geschmack nachzuahmen. Und ich glaube, das haut nicht hin. Also ich finde auch, ein vegetarischer Leberkäse und eine vegetarische Leberwurst und das haut nicht hin für mich. Ja, es geht dann, wenn dann lieber nur Gemüse oder so und das ist auch gut. Ja.
Genau, lieber, sag mir einmal, also wie der Leo auch schon immer sagt, lieber den Konsum runterfahren und sagen, okay, jetzt gehe ich auf das Qualitätsprodukt hin, weil diese ganzen Ersatzprodukte hin und her, also das geht beim Footprint los, wenn man sich anschaut, wo werden diese Dinge, aus was werden sie denn produziert, also aus irgendwelchen Sojaproteinen oder ähnlichen Themen, wo werden die angebaut, irgendwo in Südamerika, werden dann über sämtliche Wege nach Deutschland gebracht, werden dann hochverarbeitet, also genau das, was man eigentlich nicht möchte, sondern man hat hochverarbeitetes Lebensmittel und dem versucht man dann den Fleischgeschmack ja einzuhauchen und sagt, schau her, das ist jetzt der Cevapcici und das ist aus Sojaprotein. Und ja, das ist, glaube ich, ja, wie du schon sagst, die Nachahmungen werden immer wieder immer mehr und man versucht es immer wieder zu drehen, aber zeugt vielleicht auch ein bisschen von dem, ja, von dem Wege, dass man es nicht schafft, das wirklich hundertprozentig nachzuahmen.
Habt ihr das auch schon gemerkt? Also mich nervt es eher, ja, wenn ich sage, man versucht es nachzuahmen, das haut nicht hin. Merkt ihr auch schon, dass das wieder ein bisschen rückläufig wird oder ist das noch voll im Trend?
Ja, so und so. Das ist immer so ein bisschen auf und ab. Ne? Das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was ist gerade für Zeit. Jetzt hast du die Grillsaison, da ist es natürlich wieder mehr stärker Thema. Ja.
Ja.
Aber das Thema, was bei diesen ganzen, egal ob es jetzt Weizenprotein, Sojaprotein, Plant-Based-Geschichten der Fall ist, ist, dass das halt die Verarbeitung hochindustriell ist, wie der Jo richtig sagt. Und wer produziert es denn momentan in Deutschland? Ja, das heißt, 80-90% von dem, was wir im Lebensmitteleinzelhandel finden, beziehungsweise in den Märkten, kommt aus der Fleischindustrie. Mhm. Ja, das heißt, am Ende des Tages unterstützen wir genau das, was wir ja eigentlich dadurch nicht wollen.
Ja, genau. Also das sind die großen Firmen. Ne?
Ja, ja, ja. Ist auch irgendwo ganz klar, aber wenn man sich vorstellen muss, ein kleiner Handwerksbetrieb, wir brauchen keine hunderte, tausende Zusatzstoffe, wir brauchen keine Ideen, wie kriege ich das irgendwas zusammenhält und funktioniert. Das hat die Fleischindustrie schon immer versucht, okay, wo können sie da noch irgendwas rauskitzeln, was kann man hier verbessern, wie kann man die Themen machen. Und logischerweise waren die vom Know-how, vom ganz Verständnis her für diese Chemieprodukte natürlich viel weiter voran wie Handwerksbetrieb. Dementsprechend so in der Zeit, wo das aufkam, waren die mit der Produktentwicklung schon fertig.
Ja.
Hat der Handwerksmetzger erst einmal gesehen, was es denn überhaupt gibt.
Ja. Ja,
und so muss man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass man sagt, ja klar, warum kommt es daher? Naja, weil sie das Wissen gehabt haben und konnten sagen, komm, wir reagieren auf den Trend, machen da was, legen es auf den Markt, fertig.
Also ich habe da bei manchen so Burgern oder so das Gefühl wirklich, dass da jemand im Labor rum, und das wird wahrscheinlich auch so sein, ja, und hier die verschiedenen Tinkturen da zusammenmischt und dann sagt, ja, jetzt schmeckt soll es so schmecken wie.
Ja, und am Ende geht es halt ganz viel um Texturen, ne? Die wollen einfach die Textur des Fleisches nachahmen.
Ja.
Und das, wenn nicht genau passt oder wenn du zu weit weg bist, dann fühlt sich das im Mund total komisch an. Das ist das, was du da beschreibst. Ne?
Ja, also was ich noch nie probiert habe, das gibt es ja jetzt auch schon, die machen ja so Fisch und Lachs und solche Sachen.
Ne? Nicht probiert.
Oder, auch noch nicht probiert. Oder ich sehe es nur, ich sehe es halt immer im Supermarkt irgendwo rumstehen, aber da traue ich mich gar nicht ran irgendwie. Das will ich schon gar nicht. Also.
Ja, schwierig. Also so Fleischersatzprodukte, natürlich probieren wir das, weil das gehört, ja klar, auf dem neuen Weg auch dazu. Man muss natürlich,
müsst ihr auch machen. Ne?
Man muss auch wissen, wo bewegt sich der Markt, weil was passiert, wenn wir in 5 Jahren alle die Themen essen und mir sagen, oh, hätte man auch mal probieren können.
Ja,
ne?
Das
ist klar, aber wie du schon sagst, irgendwann, klar, wenn es dann so, ja, in diesem Fisch oder in die, ja, noch, die, man kann sich teilweise ja gar nicht mehr vorstellen, wie es funktionieren soll, wo es herkommen soll. Und die ersten Versuche, die wir da getätigt haben oder beziehungsweise Proben, die wir da probiert haben, die haben uns in gewisser Art und Weise auch, ja, abgeschreckt davon. Ich glaube, das hat das, was du so widersprichst.
Also mir geht es wirklich so. Und dann sage ich, dann mache ich mal Gemüse-Lasagne Zeug und das passt dann. Halt. Und da weiß ich ja genau, das schmeckt halt so, wie es schmeckt.
Genau.
Ja, schmeckt dann, das soll auch nicht schmecken wie ein Leberkäse. Ja, das mag ich dann halt. Es geht auch mal ein paar Wochen nicht. Ne?
Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob dieser Trend jetzt, ob dieser Trend ist oder ob sich das verfestigt oder auf welcher Welle der Trend gerade ist, das ist immer für uns ein guter Indikator, ist eine Fastfood-Kette in Deutschland, die sehr stark vertreten ist, die jetzt auch angefangen hat mit 2 Produkten. Ja, das machen wir nicht ohne Grund. Und da wird sich zeigen, wie setzen sich diese Produkte durch, während die weiterhin im Sortiment bleiben. Und das ist dann schon ein Indikator für diese ganze Thematik.
Das glaube ich. Ja, das ist klar. Ja. Aber da habt ihr keine Ahnung, wie da die Anteile sind, oder?
Leider nicht.
Aber
würde uns abbrennend interessieren.
Ja, würde mich interessieren.
Ja, vor allem, das ist, was der Leo sagt, und das sind natürlich irgendwo die Global Player. Und diese Produkte, wenn man dann auch wiederum probiert, das ist natürlich dann auch wieder, die geben sich ja gefühlt mehr Mühe, oder die kommen da wieder an die Ergebnisse, an die Themen einen Ticken mehr wieder ran wie andere Sachen. Und deswegen ist es so schon ein Indikator, wo man sagen kann, okay, wenn das Produkt es dann schaffen könnte, da könnte es dran sein.
Ja, okay. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Okay, also höchst interessantes Thema, das Ganze. Aber jetzt lassen wir es mal wieder mit dem Vegetarier sein, weil jetzt machen wir mal hier Mark Knopfler, My Bacon Roll. Wissen wir ja, Mark Knopfler, früher bei Dire Straits. Und der hat da einen schönen Song hier drüber gemacht. Das klingt ja wie Dire Straits. I never got the elbow. Just telling you before you go. Only telling you. Just so you know. Never got the elbow. I slung it in, had it up to you. I just pulled the pin, went and had a beer. I used to love a bit of folding, just for getting by a wad of cash. Now that's out of date, and so am I. This pie and man. Excuse me, have you got my room? The time they took us bowling. Ja, die Bacon Roll ist ein Speckbrötchen. Das zum Beispiel, das ist nicht nachzuahmen. Ja. Du wirst also einen knusprigen Speck, gebratenen Speck, den wirst du nicht nachahmen können. Das geht einfach nicht. Ja. Schmeckt halt so, wie er schmeckt.
Genau. He says, what do you think we're doing? I said, don't ask me, I have no idea. They all laughed at that. That was pretty funny, actually. Excuse me, excuse me. Have you got my room?
Total relaxedes Zeug, ja, ne? Ja. Das ist schon super. So, jetzt erklärt ihr mir mal bitte eine Geschichte, die wirklich auch hochinteressant ist, wenn man nämlich in einem Supermarkt irgendwie Fleisch kaufen will. Da steht da irgendwas von Haltungsform. Und jetzt wirst als erstes Mal ganz normaler Typ da hingehen und wenn da steht 1, dann wirst du denken, wow, saugut, dann nehme ich doch die 1. Wo liegt das Problem bitte?
Ja, das Problem liegt, dass die 1 tatsächlich die unterste Haltungsstufe ist,
ja,
und die 4 ist die beste Haltungsstufe.
Ja.
Und das ist natürlich für den Verbraucher, wie du richtig sagst, im ersten Moment überhaupt nicht ersichtlich, weil 1 schon aus Schulzeiten und
ja, genau,
einfach von der Grundsätzlichkeit her,
ja,
ist die 1 einfach die oberste Zahl und damit verbindet man das höher qualitativ hochwertigere Produkt am Ende des Tages.
Ich bin da fei erst draufgekommen, als ich dann gesehen habe, ja, das ist das Billigste, da kann ja was nicht passen.
Ja. Ja?
Aber ich meine, du setzt dich ja nicht damit auseinander. Das ist da vorne drauf, ja, meistens ist es ja bei Hähnchen. Ja?
Genau.
Und da denkst du dir, 1, ja, super, und dann, kostet ja praktisch nichts und so, ja, und dann kommst du dann drauf und dann sind diese Bio-Dinger, da steht dann 4 drauf und dann kommst du erst drauf, ja. Ja. Aber das ist doch, warum macht man so? Oder ich meine, bei uns in Deutschland ist ja wirklich alles reglementiert. Wie konnte sowas durchgehen? Wisst ihr wahrscheinlich nicht, ihr seid ja keine Gesetzgeber, mhm, aber das kann ja nicht sein, oder?
Ich gehe davon aus, dass das natürlich auch schon mit einem gewissen Hintergrund Gedanken gemacht wurde, ne? Das ist,
ja.
So ein Etikett mache ich nicht drauf, dass bloß was drauf ist, das ist ja eine Marketinggeschichte auch. Und
ja,
wie du auch richtig sagst, dir ist es erst aufgefallen, wie du auf den Preis geschaut hast. Und
ja,
ich gehe schon davon aus, dass das taktische Mittel waren, auf jeden Fall, um einfach das Produkt anzubieten. Und es liegt am Ende des Tages aber auch alle Punkte nebeneinander. Ja, und
ja,
der Endverbraucher entscheidet, was kauft er.
Ja.
So, und jetzt gibt's ja schon wieder die nächste Geschichte, dass sie jetzt noch ein Siegel einführen wollen, das dann so ganz grau ist, dass man dann überhaupt nicht mehr mit den Farben und hin und her und, also das ist ja ein spannendes Thema auch wirklich, ja, was da noch auf uns zukommt.
Bei euch aber keins, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist genau.
Ihr müsst nicht draufschreiben, ne?
Ja, wir sind auch bei den, ja, unverpackt, ne? Also bei uns,
genau,
der Kunde kommt in den Laden und ich glaube, es wäre auch, ja, unsere Kunden, gehen mit dem Grundverständnis, mit dem Selbstverständnis in den Laden zu der Metzgersammler und wissen, dass sie hier das beste Produkt aus der Region bekommen können. Ja. Da geht es nicht um 1, 2 oder irgendeine Zahl, ja, sondern bei uns geht es trotzdem noch um die Tiere, da geht es um ein Produkt. Und das ist nämlich auch gerade der große Vorteil, den wir hier spielen können, wo wir sagen können, ja, das ist ja meines Empfindens was die Supermärkte brauchen, um ihre verpackten Waren aus der großen Industrie wirklich irgendwie unterscheiden zu können, dass es da keine Probleme gibt. Aber diese Probleme hat eine Handwerksmetzgerei im Allgemeinen. Das hat eine Handwerksmetzgerei
nicht. Genau, also ihr seid ja nicht die Einzigen, es haben die anderen auch. Ja. Ne? Also bei denen ist es genauso. Die einzigen haltbaren Sachen, die ihr habt, sind im Glas und in der Dose, oder?
Genau, die Konserven. Das ist genau. So das, was am längsten haltbar ist, genau.
Aber das verkauft ihr auch, ne? Verkauft ja. Sich wahrscheinlich gar nicht so. Also ich habe einen Kumpel von mir, der Norbert, kann ich ja gern grüßen, der hört jedes Mal zu. Den muss ich halt immer ein paar Dosen mitbringen von euch und so, ne? Weil man dann sagt, das hält sich dann wie lange? Ein halbes Jahr oder?
Ja, 4 Jahre.
Vier Jahre,
genau. Wir machen Vollkonserven.
Ja.
Die sind bis zu 4 Jahre haltbar. Die gehen bei uns auch sehr, sehr gut, egal ob das jetzt Wurst ist oder wir machen auch sehr viele Gerichte, die dann mit der Jo zurückgekommen ist, natürlich durch die Kocherfahrung auch immer mehr geworden sind von Sauce Bolognese bis hin zu verschiedenen Rinderbraten, Sauerbraten und der absolute Top-Renner sind die Rouladen,
wo die Rouladen, ja, ist klar.
Die immer ausverkauft sind. Also wir kommen da produktionstechnisch nicht hinterher um die Dosenproduktion, weil die einfach so aufwendig ist in dem ja, ich sag mal, das ist mehr Manufaktur als irgendwas anderes.
Ja.
Und das funktioniert gut, das Dosenthema.
Ja, das glaube ich, aber ich meine, das liegt ja dran, also sag mal, Roulade, ich mache das selber manchmal daheim, ja, also da bist du schon drüber.
Genau, so ist es.
Also Rouladen selber zu machen, ist natürlich mein Lieblingsbraten, absolut, aber das dauert einfach, ja, und deswegen kannst du das da in der Dose oder in der Konserve kaufen und schmeckt offensichtlich auch gut, deswegen verkauft es sich ja auch.
Genau, und gerade für Alleinstehende.
Ja, genau.
Oder wenn es dann mal übers Wochenende,
dann
ist das super, weil dann fängst du wegen einer oder zwei Personen Rouladen kochen, ist schwierig.
Das ist ja Schmarrn, ja.
Genau, so ist es. Und was wir halt für einen riesen Vorteil haben, ist, dass wir das Produkt natürlich, das Tier von Nose to Tail ist immer das schöne Wort verarbeiten. Das heißt, wenn wir Rouladen kochen beispielsweise, nehmen wir alles, was wir an Knochen haben, rösten die und setzen dann über 24 Stunden eine Soße an.
Genau.
So, und diese Masse an Knochen und an Gemüse, die gibt so eine Power in diesen Grund vorein, dass natürlich auch das Endprodukt dann in der Dose einfach geil ist. Ne?
Ja, genau. Ja, du kriegst das selber nicht hin oder nimmst so einen Würfel. Ja.
Krieg jetzt schon wieder Hunger.
Ich habe halt keine da. Ja, das ist klar. Ja, also das sind die einzigen haltbaren Sachen bei euch, das ist klar. Und der Rest ist halt, ja.
Das ist die frische Ware und das ist auch das, was der Handwerksbetrieb dafür steht. Der Kunde kommt zu uns, keine vorgeschnittene Wurst, sondern frisch für den Kunden, wie er es möchte, dünn, dick, 80 Gramm, 100 Gramm, 500 Gramm oder nur 2 Scheiben.
Das gibt's auch, ne?
Ja, das gibt's. Aber das ist genau das, warum die Leute auch ins Fachgeschäft kommen. Also wir haben Kunden, die kommen 30, 40 Jahre zu uns und nach einer gewissen Zeit, vielleicht leben sie auch nur noch alleine, die wollen die Wurst, die wollen die Frische, die kommen vielleicht 2, 3, 4 Mal die Woche. Ja. Deswegen reichen ihnen zum Frühstück 4 Scheiben Wurst und hätten gern 2 Sorten. Ja.
Wisst ihr, was mich wahnsinnig macht? Wenn vor mir jemand ist, und wenn die mit dem Finger immer auf die Glasscheibe drücken und auf diese Wurst zeigen, wo ich immer denke, das kann ja nicht sein. Also ich meine, das Ding heißt halt Bierschinken, da brauche ich nicht nach oben noch drauf drücken. Also,
das weiß, wie es unseren Mädels geht. Das ist für die auch immer innerlich, denen geht es genauso wie dir.
Das Herzschlagfinale.
Ja, aber ich denke, das ist ja wahnsinnig. Ja, aber das kriegt man, glaube ich, gar nicht raus. Also meine Oma hat das einmal gemacht. Ja. Warum drückt man da drauf? Ich weiß nicht, das ist so. Und das ist ja bloß eine Glasscheibe, auf die ich drauf drücke. Ne? Aber das kennt jeder.
Ja. Kennt jeder,
also, das ist Wahnsinn. Ja. Aber gut, macht man halt einfach so. Gut, machen wir noch einen Song. Frank Zappa, Easy Meat. Geht es jetzt nicht um Fleisch, gell? Also es geht schon um Fleisch, aber ja. This girl is easy meat.
Easy meat.
total abgedrehter Typ, der Frank Zappa, total irre Musik auch gemacht. Das ist halt ziemlich zugänglich eigentlich. She wanna take me home, home, make me sweat and moan, rub my head and beat me off with a copy of Rolling Stone. Cooles Ding, dauert 8 Minuten, also deswegen hört euch das mal zu Hause an. Ja, weil man schon beim Easy Meat und beim Fleisch bei Menschen ist, als Metzger, du brauchst schon, musst körperlich schon fit sein, denke ich, oder? Also da ist schon, was hat man da so körperlich so, was macht man da so, außer, erzähl doch mal, wie viel Kilo bewegt man so am Tag, so durchschnittlich?
Ah, das ist eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, auch auf die Tage und ein bisschen auch auf den Betrieb drauf an. Aber vorhin waren wir über die Kreativität, klar, ja. Die spielt irgendwann am Ende des Verarbeitungsprozesses eine Rolle. Aber zum Anfang geht es natürlich so darum, okay, was mache ich aus dem lebenden Tier, wie verarbeite ich das irgendwann weiter? Wenn es bei mir in der Produktion ankommt, was passiert? Klar, erst müssen die Knochen raus, dann müssen diese Themen, die müssen erledigt werden. Das ist dann wirklich auch das Handwerk, wo es ein bisschen ja, mit Kraft zugeht. Und dann ja, werden schon mal am Tag einige hundert Kilo bewegt, zerlegt.
Komm schon rum. Ne?
Von A nach B und von B nach C. Und für gewisse weitere Produktionsschritte wird dann sortiert und veredelt. Und das ist ja auch das große Thema, diese Veredelung. Und da geht es natürlich darum, um zu sagen, okay, was eignet sich hier für welchen Schritt am besten? Und ja, und dann wird im Endeffekt Schritt für Schritt in der Woche wird dann weiterverarbeitet. Dementsprechend hat man gewisse Teile 2, 3, 4, 5 Mal in der Hand.
Genau.
Und verarbeitet sie immer wieder weiter, immer wieder veredelt, bis sie dann wirklich so weit sind, dass sie in der Theke landen. Also wenn man das so sieht, bewegt man schon mehrere hunderte Kilos jeden Tag. Und wo man sagt, immer wieder von A nach B und in den nächsten Produktionsschritt und immer weiter.
Ja, also kommt schon einiges zusammen. Also wobei, sagen wir mal, da kommt ja wahrscheinlich auch der Begriff hierher, dieses Grobschlächtige, also Typen, die dann so richtig so richtige Viecher sind oder so, das ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz der Fall in eurem Handwerk, oder? Es hat sich ja ein bisschen
gewandelt. Hat sich schon gewandelt, ist auch gut so. Ergonomie und die Arbeitsabläufe spielen natürlich eine große Rolle.
Ja.
Dass die da dann nicht schwerer heben als in den Kisten 20 Kilo auf sowas wird einfach geschaut. Das ist einfach ein Thema, auch wo es um die Mitarbeiter, um die Gesundheit geht. Gerade jetzt beispielsweise, was ein Thema ist, Zerlegung, ja, das war natürlich früher auch ein Akt, der war ganz, ganz anstrengend und schwierig. Ja, das ist natürlich jetzt keine leichte Aufgabe, aber da gibt's Rohrbahnen, das heißt, auch da wird das erleichtert, die Arbeit, und somit ist das schon besser geworden.
Kann ich mir vorstellen. Ja. Und habt ihr auch da, kriegt man da auch sowas wie Fortbildungen? Wird man da geschult, wie man am besten damit umgeht und welche, keine Ahnung, Behälter man nimmt, damit es eben, wie du sagst, nicht mehr als 20 Kilo in
den Behälter ist so, oder so? Das ist so die Richtlinie bei uns.
Ja.
Und da gibt es Schulungen, da gibt es Seminare und solche Geschichten. Am Ende des Tages geht es darum, dass man sich selber immer wieder auch dabei ertappt und dann immer sagt, okay, pass auf, nicht voller machen, lieber 2 Kisten nehmen. Ich glaube, jeder kennt diese roten Fleischkisten oder hat sie schon mal irgendwo gesehen.
Freilich.
Das ist so dieses Standardmaß, was man bei uns sagt, das sind die Metzgerkisten und die haben ungefähr immer 20 Kilo. Und ich meine, früher war das halt auch so, dann haben sie 2 oder 3 Kisten genommen, jetzt wird eine Kiste genommen. Wir haben mittlerweile zum Transportieren haben wir so Federrollis, das heißt, die Feder ist eingestellt auf Arbeitstischhöhe und sobald ich eine Kiste mache, ist die Kiste dann wieder auf Tischhöhe und somit brauche ich mich zum Beispiel auch nie weiter runterbücken.
Ja, genau.
Lauter solche Themen spielen natürlich eine Rolle.
Ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil man sagt, wenn das einer mal 40 Jahre macht und sich da ständig bückt und irgendwie 50 Kilo, keine Ahnung, Rinderbeine hebt oder so, da wird er irgendwann kaputt sein oder so.
Genau, ja,
so ist genau. Es. Ja, okay. Gut. Du hast vorhin, oder ihr habt es vorhin schon angeschnitten hier, Grillsaison ist ein großes Ding, oder? Wie viel macht das aus so vom sagen wir mal, vom ich mag jetzt nicht prozentual das wissen, aber so hier dieses Grillen ist schon große Geschichte. Also wahrscheinlich selbst zu grillen, ihr steht ja auch immer hinterm Grill auf den Festen und so weiter. und auch Sachen zu kreieren, wo man sagt, hier Marinaden und so weiter, das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, oder?
Also wie du schon so sagst, was ich meine, hast du selber mitbekommen, dass Grillthema ein großes Thema ist.
Ja.
Ja, in einer gewissen Art und Weise ja auch eine Image-Sache, oder wo ich sagen kann, ja, okay, klar, das ist mehr oder weniger was sehr Modernes.
Ja.
Es wird immer wieder weiterentwickelt, auch für die Leute zu Hause. Also sei es Smoking, sei es wirklich dieses amerikanische Barbecue, Pulled Pork, das über Stunden lang gegart wird.
Ja.
Das ist natürlich ein Thema, wo man sich einfach darauf einstellen muss, wo man mit den Mitarbeitern dran arbeiten muss, darf und kann und sagen kann, hier, wie kann ich meinen Kunden in dieser Art und Weise wirklich das perfekte Fleisch dafür anbieten, sagen kann, ja, hey, wie geht's? Weil klar, gerade in der Corona-Zeit hat es uns auch viel gebracht oder viel gezeigt, weil die Leute kamen wirklich mit ihrer Zeitschrift und sagen, genau das will ich kochen.
Ja, das ist schon klar. Ja, ja, da haben so, sie die Zeit gehabt. Ja, und dann haben wir hier die Weber Grillfibel oder Bibel oder wie sie heißt.
Ja, und dann ging es eben darum, ja, was steht denn da für ein Stück Fleisch? Ja, der und der Begriff. Was wird denn das sein? Ne? Und dann brauchst du eben das Fachpersonal, das
sagt,
schauen Sie her, genau, Sie brauchen das Stück, Sie brauchen das Tree-Trip oder was, um was es geht. Ne? Das bekam ja die ganzen neuen Begrifflichkeiten und das ist natürlich ein großes Thema. Weiter geht es dann zu den Festen, wo wir natürlich dann selber vor Ort sind. Das ist dann so der Part, wo man natürlich viele Leute anspricht, denen dann viel auch der Leo, wie er vorhin gesagt hat, wo er eigentlich auch in die Firma reingewachsen ist, ne? Das ganze Thema.
Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, Picanha ist eigentlich Tafelspitz, oder?
Genau.
Schon, gell?
Ja.
Ja. Das schmeckt ja schon sehr geil, wenn du da diese dünnen Scheiben, die haust ja bloß, die sehen den Grill ja bloß kurz, ne?
Ja, da gibt die Variante, genau. Und wie es
traditionell, die mag ich am liebsten.
Ja, ist auch super. Und wie es traditionell gemacht wird, so in Portugal in dieser Richtung,
ja,
da wird das Tafelspitz aufgeschnitten in so 3 bis 4 Zentimeter Stücke.
Genau.
Dann kommt ein großer Spieß. Und dann wird es seitlich aufgespickert und dann wird es über dem offenen Feuer ganz, ganz lang gedreht und dann innen drin rosa und dann schön in Tranchen geschnitten, herrlich, wunderbar.
Ja, ja, das ist ein Traum. Ja, vielleicht macht es heute ein bisschen Hunger, diese Sendung, das wär ja auch was, ne? Wunderbar. Gut, jetzt machen wir mal ein bisschen Hip-Hop. A Tribe Called Quest, Hammond Eggs.
Occasional steak
goes on my plate. Asparagus tips look yummy, yummy, yummy.
Candy M's inside my tummy.
A collage of good eats. Some snacks, some nice treats.
Applesauce and some nice red beets.
This is what we snacked on when requesting.
Der Hammer ist, ne? Es gibt kein Thema, zu dem es keine Songs gibt. Und trotzdem gibt es immer ein paar coole Songs dazu. Das ist Wahnsinn. Hab nicht gekannt, aber Hammond Eggs, A Tribe Called Quest. So, ja, Grillsaison. Leopold, du stehst immer mal hinterm Grill. Welche Events habt denn ihr so übers Jahr? Was macht ihr so draußen? Wo seid ihr ein bisschen unterwegs?
Da geht es bei uns jetzt genau los. Jetzt waren schon die ersten Events so in Selb, hier am Grafenmühlmeier. So die richtig großen Events. Das geht dann los mit dem Reha-Wiesenfest. Das beginnt am 30.06. Freitag bis Dienstag geht die ganze Nummer. Dann ist für uns am Dienstag auf Nacht noch Abbau und am Mittwoch ist dann gleich wieder Aufbau auf unserem Goldberg. Und dann kommt natürlich das große Fest, unser selber Wiesenfest, wo wir alle immer drauf hinfiebern.
die fünfte Jahreszeit und was weiß ich, was für Begriffe gibt. Und das ist immer so eine schöne Stimmung auch im Unternehmen bei uns, weil es ist immer viel zu tun, das ist klar, aber es ist alles so voller Vorfreude. Und dann, wenn man auf den Berg rauf geht und
da freut sich jeder
drauf. Ist einfach schön. Ne? Ja. Dann geht es bei uns gleich weiter die Woche drauf mit wieder am Grafmühlmeier-Event und dann das Bad Trettwitzer Altstadtfest ist dann gleich da drauf. Mit was geht's noch weiter? Also der Terminkalender ist voll bis oben hin, über den Sommer. Genau. Das sind Feste.
Mediawahl und alles Mögliche. Ne? Sei es dann auch mal kleine private Geburtstage oder trotzdem solche Sachen. Also unser Sommer ist eigentlich...
Dann kommt die Sommerlounge, dann kommt das Fest der Porzellina, was natürlich auch immer ein Riesenzulauf ist. Also es ist jedes Wochenende was anderes.
Aber sowas macht ihr auch, ne? Dass ihr, wenn jemand sagt, ich habe ein großes Fest, ihr stellt euch ja hin und kommt damit zum Grillwagen, oder?
Zum Beispiel, genau.
Ja, das ist ja eine super bequeme Geschichte für jemanden, der Fest veranstaltet, weil man einfach sagt, hier, da, holt euch Bratwurst, holt euch Steaks und so weiter, es wird alles gemacht, ihr fahrt es hin, liefert ab und fahrt dann wieder weg. Ne? Und da hast du halt als Veranstalter nicht viel Ärger, kein so Besteck, keine Teller und so weiter, das wird alles gemacht praktisch, ja. Okay, aber das ist dann, beschränkt sich schon trotzdem eher auf die Sommersaison, oder?
Das beschränkt sich schon weitestgehend auf die Sommersaison, gerade dieses Geschäft mit Bratwürsten und Co., wobei natürlich dann auch der Weihnachtsmärkte wieder losgehen, diese ganzen Geschichten, auch da ist es wieder ein Thema, aber so das Geburtstag oder Veranstaltungsthema, das ist es im Sommer natürlich stärker,
genau.
Das ist ganz klar.
Ja, und da geht aber trotzdem am meisten Bratwürst, Steaks.
Bratwurst ist nach wie vor abgeschlagen, Nummer eins.
Ja, genau.
Gerade am Wiesnfest ist das ein Thema, weil Bratwurst so ein Produkt ist, das geht durch alle Alterskategorien, das geht durch alle Gesellschaftsschichten, das ist so breit gefächert, das geht immer.
Ich überlege gerade, ob ich überhaupt jemanden kenne, der keine Bratwurst isst.
Ich kenne niemanden.
Also, ne, außer jetzt Vegetarier, aber ich kenne, glaube ich, wirklich.
Also, ich war am Sonntag vom Geburtstag, der hat mir erzählt, dass er Vegetarier ist, und dann gab es Bratwürste an der Bratwurst. Also, von dem her.
Genau. Da müssen wir ja gleich, das passt wunderbar, nämlich der nächste Song von Alestorm, Flipped with a Sausage. Passt. Ist alles durchgeplant hier, ne?
With the mashed potato, you're all smelly, floppy heads. Flip, you're a silly sausage. We're going to poke you right in the leg. Flip, with the mashed potato, you're all smelly, floppy heads. Go! But it's cuss. My vocabulary was stunted at birth by a witch doctor from over the seas, casting a strange voodoo magic on me. Now when I speak, it's rather absurd, an endless tirade of four-letter words. I lash out in anger at all in my way, shocking, unspeakable things that I say. Flip, you're a silly sausage. We're gonna poke you right in the leg. Flip you with the mashed potato. You're all smelly, floppy heads. Flip you, you're a silly sausage. We're gonna poke you right in the leg. Flip you with the mashed potato. You're all smelly, floppy heads.
Yeah. Alestorm, schottische Folk-Metal-Band aus Perth, die sich selber als Pirate-Metal-Band bezeichnet.
Das fetzt,
ne? Ja. Beim Mediawahl seid ihr auch unterwegs?
Ja.
Also nochmal ein Mittelalter-Rock-Festival, das hier in Selb stattfindet. Und ja, da läuft so Zeug auch, ne?
Genau.
Weiß gar nicht, ob die das sogar schon mal gespielt haben. Das kann durchaus sein, ja. Ja, das macht Spaß, glaube ich, und das ist gerade so, auf so einem Festival hast du da voll Bock drauf. Ja, jetzt kommen wir mal hier auf die Lieblingswurst. Was essen die am liebsten selber?
Bratwurst.
Bratwurst?
Ja, unangefochten Bratwurst. Unangefochten, aber das muss ja noch weitergehen. Sagen wir mal die Top 3. Top 3 eurer Lieblingswürste. Oh, schwer. Sehe schon, da ratet es. Bratwurst, also, klar. Aber Bratwurst pur ist, also normale.
Ja,
Bratwurst, feine, normale, feine, ja. Normale, feine auch, Bratwurst, ja.
Bei mir wäre es dann auch Gelbwurst mit Petersilie.
Oh.
Das wäre okay. Die Nummer 2. Und die Nummer 3 wäre Bierschinken.
Bierschinken, okay.
Bei mir ist die Nummer 2 Wiener.
Ja.
Und die Nummer 3 ist Käsewurst. Also, aber die aufgeschnittene, also Aufschnittwurst, was ja. Von der Sache wie ein Göttinger ist, und dann ja, mit, genau, mit den Käsestücken drin. Und die auf der Semmel.
Das ist geil. Oh, sehr. Lieblingsfleisch? Also, klar, jetzt nicht, ihr sagt natürlich nicht Rind oder so, aber welches Stück Fleisch mögt ihr am liebsten?
Ochsenbäckchen. Ah. Boah, das ist unglaublich zart, wird nicht. Also ich glaube, man denkt immer so, der Metzger, ein Stück Steak oder so, aber ja. Ochsenbäckchen ist für mich immer so der Geheimtipp, weil das ist unglaublich, wie zart
ja.
Dieses Stück Fleisch werden kann und es auch für jeden daheim eigentlich, also wenn jemand sich nicht traut, was zu machen, Ochsenbäckchen.
Ja, Schmoren ist immer, Schmorbraten ja, ist immer am einfachsten, ne? Da kannst du nichts falsch machen.
Und die Dinger, die geben Geschmack ab, da ist eine Soße dabei. Top, für mich ist das Beste, was es gibt.
Okay, Ochsenbäckchen, da.
Also Schmorfleisch bin ich da auch komplett dabei und wenn es so in die Grillrichtung geht, dann bin ich bei Kronfleisch dabei.
Ja. Das ist auch geil.
Das kannst du halt in ganz verschiedenen Variationen machen. Also vom Sud bis gegrillt bis gebacken, es geht alles. Ja.
Jetzt erklär mal, was Kronfleisch ist, weil das weiß auch nicht jeder. Also bei uns schon. Ja. Aber ich habe hier Hörer aus tatsächlich auch aus Portugal und aus Niedersachsen und so weiter. Also was ist Kronfleisch?
Überall anders, wie du richtig sagst, wird das gar nicht verarbeitet. Ja, da wird das also zumindest es wird weiter verarbeitet in der Wurst, aber es wird nicht als Speck oder wie es bei uns weiterverkauft wird. Das ist das Zwerchfell vom Rind.
Ja.
Und da ist so eine ganz dünne Haut drauf, so eine Silberhaut, die wird abgezogen.
Ja.
Und dann wird das bei uns ganz klassisch im Sud, mit Wurzelgemüse und schönen Karotten und Zwiebeln, was halt dazu gehört, wird das im Sud gegart, dann auf einem Brett serviert mit Mehltig und Kräuterbutter und ein schönes Schwarzbrot dazu. Viele machen es gegrillt.
Ja.
Scharf angrillen. Wichtig ist beim Kronfleisch, es muss immer Medium innen drin sein.
Ja.
Ansonsten ist es wie ein Schussholen.
Ja. Also durchschmeckt es schlimm.
Geht gar nicht.
Das ist schlimm.
Was beim Kronfleisch auch ist, man kann ins Fleisch nie reinschauen. Das Kronfleisch sitzt. Es gibt ja innen drin hast du das Hanging Tender, den Nierenzapfen, Kronfleisch und so weiter und so fort, den Leber. So, und manchmal sagen die Leute, das Kronfleisch, das hat mir so ein bisschen so einen Eisengeschmack oder so einen Lebergeschmack.
Da war es dran an der Leber.
Genau, und das kann durchaus passieren, ja.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das Kronfleisch also eins meiner Top-Favoriten im Grillfleischbereich.
Sehr geil. Ja, das ist interessant. Und man hätte jetzt vermutet, hier Rinderfilet und so weiter. Klar, aber ja. Toll, ja. Also die Ochsenbäckchen, das muss ich auch sagen, das ist schon, ja genau. Und das hat halt genau die richtige Mischung, weil das den Fettanteil hat, der genau passt irgendwie.
Ja, ne? Mein Lieblingsessen ist dann eigentlich, weil du sagst Rinderfilet, was wir wirklich gern essen, ist, wenn du dann sagst, okay, du nimmst die Ochsenbäckchen, du garst sie, du hast eine richtig geile Soße, dann machst du da ein bisschen passendes Gemüse dazu, vielleicht ein Kartoffelpüree und dann nur, wer möchte, eine Tranche Rinderfilet, dass du wirklich richtig geile Soße hast zu dem Rinderfilet, kurz gebraten, das geschmort,
genau.
Das passt unglaublich
das gut passt zusammen. Das passt gut zusammen, ja. Das ist geil. Ja, das macht ja, oh ja, das ist schön, sehr schön. Ja. Was sind so die Trends jetzt im Moment? Was merkt ihr, was die Leute besonders nachfragen? Also es gibt ja sicherlich auch, dass man sagt, ja klar, die Leute wollen ihr Gelbwurst, die wollen ihr Leberkäse und was weiß ich, aber gibt es auch was, wo man sagt, wow, habt ihr sowas auch?
Alles, was gerade so in der Barbecue-Richtung ist und Smoking-Richtung, also was bei uns sehr viel geht, ist zum Beispiel Beefhammer. Ja, das ist eine Rinderbeinscheibe im Prinzip. Also das ist die Hinterhaxe vom Rind und die wird so sauber pariert und zurechtgeschnitten, dass die ausschaut wie ein Hammer. So, und die wird dann im Ganzen gesmoked und dann hast du quasi den Knochen innen drin, das Knochenmark, das natürlich einen unheimlichen Geschmack hat, also das ist Umami pur und dann dieses Fleisch mit Bindegewebe, das vom Knochen runterfällt, gesmoked über 12 Stunden.
Okay.
Alles, was so in dem Bereich Rippchen sind, egal ob das Schweine-Rinderrippchen sind, Schweinerippchen, Baby-Bag-Ribs und vom Rind, die Short Ribs, also das ist gerade ein großer Markt.
Okay. Ja, das, also das ist zum Beispiel halt die Beinscheibe überhaupt, wenn es die einfach
aus dem Buko
oder genau. So, ne? Wenn du es halt schön schmorst und so. Und wie du sagst, hier das mag dazu.
Super.
Ja, das ist halt das Barbecue und vor allem, was die Leute merken, man kann das Barbecue natürlich sehr gut auch im Winter machen, weil man ja die Außentemperatur hat,
ja,
die
genau.
ist nicht so hoch. Ich kann es über lange Zeit machen. Dementsprechend ja. auf einmal gehen die Leute her und sagen, ja, der Grill kostet zwar 2 Euro mehr, okay, kaufe ich. Und dann will ich auch das passende Produkt dazu haben. Und dann kommen sie zum Metzger und sagen, ich brauche das Produkt, weil das gibt es im Supermarkt halt nicht.
Ja,
das
genau.
Das ist genau, wo der Metzger, der Handwerker in die
Lehre genau.
kommt und sagt, du machst mir das bitte, wie ich mir das jetzt wünsche.
Ja, genau.
Und das ist genau das, wo man die Leute einfach sagen können, ich will das so zugeschnitten haben, weil mein Grill vielleicht nur so groß ist oder diese Themen.
Und da, das macht ihr.
Genau.
genau.
Und das ist dann das, wo die Leute sagen, hey, da können sie sich ausleben, da können sie... Ja, manche ganzes Wochenende lang da verbringen und sagen, am Sonntag können die Familien oder die Jungs kommen und sagen, jetzt ist das Essen soweit. Ne?
Ja, ja, ich kenne ja schon Leute, die dann die sagen, das Ding ist 16 Stunden auf dem Grill, da muss ich natürlich 60 Stunden aufpassen. Könnte sein, dass ich ein Bier dabei trinke oder so. Ne? Aber ist klar, ja, naja, klar, das ist ein Trend und da müsst ihr natürlich mitgehen, das ist ja logisch.
Ja. Wobei genau sowas ja auch wieder Wertschätzung für das Produkt ist, ja,
wenn absolut,
ich mit so einem Produkt 16 Stunden mir Gedanken mache und so weiter und so fort, dann ist es auch nichts, was ich einfach so verzehre, sondern da mache ich mir richtig Gedanken und das ist das Schöne, da muss es wieder zurück hinkommen, die ganze Branche muss dahin,
ja,
so muss es gehen.
Genau. Sehr schön. Also das ist extrem interessant, aber wir sind schon ziemlich weit in der Zeit. Deswegen war das vorhin der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Da kommt die Rätselfrage.
So ist es. Ich muss erstmal auflösen, wer die Rätselfrage vom letzten Mal beantwortet hat. Und da, es gibt einen Preis zu gewinnen und es gab einen Preis zu gewinnen. Der Mich war der Erste, der die Rätselfrage beantwortet hat und der hat diese Egerthaler Kassette handsigniert von Christian Pich und Georg Amann gewonnen. Der Mich, der wohnt im Bayerischen Wald, also das muss ich ihm schicken. Mich, du musst mir deine Adresse schicken, dann schicke ich dir auch die Kassette. Sehr schön beantwortet hat, diesmal waren es 3 Leute nur, aber macht nichts, ist wunderbar. Nämlich der Mich, der Manuel und der Matthias 1, wie immer. Matthias Grimmer kennt er ja. Ne? Es ging um Ernst Mosch. Ja? Und die Frage war, was das erste Instrument war, das der Ernst Mosch gespielt hat. Das war die Flöte. Und später hat er dann Flügelhorn gespielt. Und der hat tatsächlich, von einer Platte, also das war nicht die einzige, aber von einer Platte 1978 hat er 10 Millionen verkauft. Also das ist, da gibt es einen Haufen klassische Rockbands, die das nie geschafft haben. Da hat er Platin dafür 1978 bekommen für 10 Millionen Scheiben. Und die dritte Frage, das ist auch interessant. Es wurde gefragt, welcher Bundespräsident ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Und die Internetquelle sagt zwar Walter Scheel, aber 1981 war der Bundespräsident Karl Carstens. Also wahrscheinlich war es der dem Ernst Mosch das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Also der hat tatsächlich große Verdienste um die Blasmusik gehabt und deswegen ist das schon wirklich ein Thema. Und diese Platin-Platte hat er tatsächlich die allererste hat er 1973 im Zirkus Krone überreicht bekommen. Also Wahnsinn, der war echt der Superstar. Ja. Also richtig cool. Das war die Rätselfrage zu Ernst Mosch. Machen wir ganz was anderes letzte Woche und jetzt geht es aber dann wieder in die Rock-Richtung, nämlich zu Meat Loaf. Und ihr stellt mal bitte die Rätselfrage zu Meat Loaf.
Jawohl, Meat Loaf hat in 2 Kultfilmen mitgespielt. Welche waren das? Das ist die Frage Nummer 1 oder der Part Nummer 1. Part Nummer 2. In welcher erfolgreichen Rockband sollte er Sänger werden, hat es aber abgelehnt? Und Part Nummer 3. Wie viele ausverkaufte Konzerte zwischen dem Jahr 1987 und 1991 hat er gespielt?
Sehr gut. Und es gibt einen Preis.
Richtig.
Meat Loaf heißt Hackbraten. Also was ist der Preis?
Hackbraten.
Das heißt, Wer jetzt, das muss natürlich dann schon, da müssen wir mal schauen, wenn das natürlich wieder für mich beantwortet, dann muss der aus Niederbayern hochkommen.
Oder wir verschicken es, das ist kein Thema.
Kann man es echt verschicken?
Wir haben, unser Online-Shop ist momentan, läuft er wieder auf Hochtouren, also wir verschicken jeden Tag Päckchen.
Also mega geil, es gibt einen Hackbraten zu gewinnen. Wer als Erster die Rätselfrage beantwortet zu Meatloaf, bekommt einen Hackbraten der Metzgerei Sandner. Ist das nicht geil? Sehr, sehr schön. Ja. Sehr cool. Ja, Jungs, jetzt kommt der letzte Song. Machen wir ein bisschen was über die Weißwurst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Weißwurst-Fan.
Ich esse auch nicht.
Du auch nicht?
Ich bin auch kein Fan. Ne.
Ich esse
so ein, zwei Mal im Jahr zum Frühschoppen, genau, aber das langt genau. Mal.
Am besten schmeckt sie bei uns am Mittwoch oder am Donnerstag frisch aus dem Kessel. Eine zur Brotzeit und das reicht mir wieder für das ganze Monat.
Genau, du brauchst nicht mehr als eine. Also ich finde, an Weißwurst kann man sich wahnsinnig schnell überessen. Ja. Und also ich bin kein großer Fan, aber das ist, glaube ich, ja eher so. Bei uns ist die auch regional gar nicht so groß irgendwie. Ja, das ist schon ein oberbayerisches Ding, glaube ich. Hauptsächlich. Ja, schon ein Münchner Ding, ja. Die können ja sonst keine Wurst machen. So. Also ich habe da mal gelebt, das war ja Katastrophe. Bin ich wahnsinnig geworden. Also wirklich, ja. Wenn da zum Metzger gegangen bist und dann ganz schlimm hier, kann ich den Namen sagen, ist mir wurscht, Vinzenz Murr, das konntest du ja nicht essen, das Zeug. Das war ja Katastrophe. Ja, das ist ja so eine Kette dort unten.
In den 3 Jahren, wo ich ja da unten war, also ich habe mich fast zum Vegetarier
entwickelt. Das ist ganz schlimm. Echt, ja. Also gerade wenn es, das muss man echt sagen, als bei uns in Oberfranken Topwurst.
Und da merkt man erstmal wieder, genau, wie verwöhnt wir hier sind. Ja. Ja, das muss man auch mal dazu sagen, ja. Über ganz Oberfranken verteilt gibt es. Ja. Und das ist halt das Schöne, dass die Vielfalt hier so groß ist, dass es so viele verschiedene gibt. Und jeder hat so ein bisschen seine Spezialprodukte. Ja. Und dann kannst du da sagen, da gefällt mir das und da gefällt mir das. Und das müssen wir beibehalten. Und das ist ganz wichtig. Der Trend geht leider woanders hin in Deutschland, gerade in Bayern mit dem Metzgereien. Es werden immer weniger. Ja. Und gerade die da sind, die müssen unterstützt werden. Und da muss man gucken. Und das ist das Schöne, diese Vielfalt an Produkten. Und das muss man
also aufhalten. Das muss man sagen. Das ist wir kommen dann nach dem letzten Song natürlich auch nochmal kurz drauf. Das muss ich sagen, Oberfranken und auch, muss ich auch sagen, Thüringen. Auch saugeile Wurst. Also da, wenn du da nochmal bist, also bin ich jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber da gehe ich auch gern dann einmal zum Metzger und schaue, was die dort haben oder so. Nicht in München. So, aber trotzdem, Band aus München, ja, die Band meiner ersten Live-Erlebnisse, die Spider Murphy Gang haben einen Song über die Weißwurst gemacht. White Sausage. White Sausage. Ja, Jungs, letzte Frage. Ihr habt euch dafür entschieden, das bewusst entschieden. Wir haben auch gesagt, dass es nicht ganz so einfach ist, weil das Ganze ein bisschen so am Zurückgehen ist mit Metzgereien und so. Jetzt macht ihr mal ihren Aufruf, warum sollte man Metzger werden? Also es ist für euch gar nicht so leicht, wahrscheinlich Nachwuchs zu kriegen, aber ihr habt welchen? Ja. Habt ihr junge Leute?
Ja. Das ist genau das Thema. Also wir haben ein junges Team, wo wir einfach auch in der Produktion, also sowohl Laden als auch in der Produktion, wo wir einfach unheimlich stolz sind, weil auch in dem jungen Team, da arbeitet sich ganz anders. Ja, die sind alle so im Kopfbereich, im Mindset, alle gleich aufgestellt. Und Metzgerei und gerade Metzger oder auch der Verkauf ist ein cooler Beruf. Du kannst kreativ sein, du kannst einmal deine eigenen Projekte machen, ja. Und das ist einfach geil.
Ja, und ich glaube, die Branche ist wieder auf dem Weg dorthin, wo sie hin muss. Also wir hatten eins mit der Mitarbeiterin drüber, die hat sich 2012 bei uns beworben, hat bei uns gelernt, arbeitet jetzt bei uns, mittlerweile auch in einer gewissen Art und Weise in die Führungsposition. Und da war man drüber 2012 bei 12 Metzgern beworben. Nur einer wollte sie, das waren wir. Und jetzt hat sich das genau gewendet, das Blatt. Und,
das glaube ich sofort. So, ja.
Weil auch die Organisation teilweise in den Firmen noch ein bisschen hinterhergehangen ist. Und das war das Thema, wo wir sagen, das schreiben wir uns auch ganz, ganz groß drauf. Wir arbeiten ganz viel mit unseren Mitarbeitern, mit Führungspositionen. Wir schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Und natürlich, was passiert, das kriegen auch die Kunden mit. Das Einkaufserlebnis wird besser. Ja. Und dementsprechend haben wir auch Möglichkeiten, bei uns sich immer weiterzuentwickeln. Klar, wir haben 3 Filialen, es kommen viele neue Aufgaben, neue Themen dazu. Und wenn man da als junger Mensch den Weg gehen möchte, da gibt es nicht mehr das Thema, dass ich sage, ich stehe mein ganzes Leben lang nur hinter der Theke. Im Gegenteil, der Beruf ist so unglaublich diffizil, wie ich sagen kann. Ja. Mir gefällt das, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in eine andere Richtung oder ich schule trotzdem nochmal in Richtung mehr in die Metzger um. Oder also in unserem Job ist ja mittlerweile alles möglich. Der Metzger kann im Verkauf, es geht umgekehrt. Es braucht jemand, der sich um Filialen kümmert. Es braucht jemand, der den Hintergrund macht, die Organisationen kontrolliert. Und das ist unglaublich großer Einsatzbereich, den es sich lohnt anzuschauen.
Ja, yeah, sehr cool.
Und auch die Produktion ist so facettenreich. Wir haben, wie wir vorhin gesagt haben, über 250 verschiedene Wurstsorten. Dann kommt dieses Thema Gerichte dazu, dann kommt das dazu. Also es ist auch dort so nicht, dass man immer selber macht. Da kommt da was Neues, da kann ich mich ein bisschen reinfuchsen und kann Aufgaben übernehmen. Also da ist immer was Neues dabei und es wird nie langweilig.
Schön. Deswegen sollte man das mal machen und deswegen, das kann ich wirklich vollkommen bestätigen, geht zum Metzger. Ja? Kauft euer Zeug dort. Man muss auch nicht jeden Tag dort was kaufen, das ist mir schon klar. Ja? Aber kauft, macht es. Ja? Ich mache das auch bewusst und freue mich drauf, wenn ich genau das jetzt, was ich jetzt will, da freue ich mich richtig drauf und das gebe ich auch gerne aus, weil es das wert ist und so weiter. Ja? Insofern war das sehr, sehr interessant mit euch und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht mit euch und dass ihr weiter so erfolgreich seid und an alle Metzger in der Region und überhaupt macht weiter so. Ne? So muss es sein. Jungs, letzte Worte. Gibt's noch was?
Vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Super Abend.
Ja,
sehr cool.
Freut mich. Geht mir genauso. Wunderbar. Okay. Gut, das war das Fleisch-Special mit den Sandner Boom. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf Pittis Podcast, popcast@gmx.de. Bitte hört weiter Musik. Nächste Woche bin ich mal wieder allein, da geht es nur um Musik. Da kann ich am meisten drüber reden. Und dann gibt es wieder Gäste und es geht so weiter. Leute, bis zum nächsten Mal. Zack, tschüss.
Ciao, ciao.
Servus. Wir sind raus. Ciao.